Ein Sadist auf freiem Fuß. Ein neuer Gutachter sah dies jedoch anders und konnte keinen sexuellen Sadismus bei Krumm feststellen, obwohl ich eine ausführliche schriftliche Begründung für meine Diagnose niedergelegt hatte. Er schloss sich der Einschätzung des Vorgutachters an, dass es sich um eine halsschwache Persönlichkeitsstörung handele und sprach sich für Krumms Entlassung aus der Sicherungsverwahrung aus. Trotz meiner Bedenken, die ich dem Gericht gegenüber kommunizierte, wurde Krumm innerhalb eines Jahres entlassen. Bisher ist er, soweit mir bekannt, nicht strafrückfällig geworden. Allerdings habe ich noch heute ein schlechtes Gefühl, wenn ich an ihn denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Krumm seine sexuellen Präferenzen in eine Kiste sperren und so für immer aus seinem Leben verbannen konnte. Sexualität ist einer der wichtigsten Energie- und Motivationsfaktoren für Menschen. Krumm müsste gänzlich auf Sex verzichten, um keine neuen Opfer mit dem Ausleben seiner sadistischen Vorlieben zu schädigen. Selbst gespielter, gewalttätiger Sex, der letztlich doch einvernehmlich ist, würde ihn nicht befriedigen. Sexuelle Fantasien zur Selbstbefriedigung, in denen er seine Opfer erniedrigt, könnten ebenfalls gefährlich sein, weil diese sich in ihrer Grausamkeit steigern und ihn zur Umsetzung in die Realität drängen könnten. Andererseits war Krumm über 50 Jahre alt und ein fortgeschrittenes Lebensalter mindert den Sexualtrieb. Zudem wirkten die langjährige Inhaftierung und die Verwahrung wahrscheinlich so prägend und abschreckend auf Krumm, dass er eine erneute Inhaftierung nicht riskieren und die ihm verbleibende Lebenszeit in Freiheit verbringen wollte. Auch wenn er freundlich und zugewandt war und nicht wie andere Verwahrte die Einrichtung und die Mitarbeitenden ablehnte, traute ich ihm nicht und blieb ihm gegenüber verhältnismäßig distanziert. Nach seiner Entlassung aus der Sicherungsverwahrung rief Krumm mich manchmal im Büro an. Einmal erzählte er mir, dass er eine neue Wohnung gefunden und eine kleine Katze habe. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihre Kollegin, seine Sozialarbeiterin, mich besuchen kommen würden. Im Rahmen der Nachsorge vereinbarten wir tatsächlich einen Termin mit Krumm, um ihn zu besuchen. Meiner Kollegin war bei dem Gedanken, in Krumms Wohnung zu gehen, genauso mulmig zumute wie mir. Wir sagten der Leitung der Einrichtung und unseren Familien Bescheid, wohin wir genau gehen würden, und machten aus, dass sie die Polizei rufen sollten, falls wir nach einer Stunde auf keinen Anruf reagieren würden. Zudem einigten wir uns auf das Codewort Tomatensalat, für den Fall, dass Krumm uns in seine Gewalt bringen und uns dazu zwingen würde, am Telefon so zu tun, als sei alles in Ordnung. Diese Maßnahmen waren in seinem Alter und bei einem Mann, der uns einfach nur zeigen wollte, wie er sich sein Leben nach langer Haftzeit inzwischen eingerichtet hatte, wahrscheinlich übertrieben. Andererseits war der Aufwand der Sicherungsmaßnahmen angemessen, in Anbetracht der Schädigung, die meine Kollegin und ich im Falle eines Überfalls erlitten hätten, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gering war. Wir trafen uns in einer Wohnsiedlung am Stadtrand. Krumm kam uns vor seinem Wohnblock entgegen, eine Zigarette rauchend. Meine Kollegin und ich warfen uns gegenseitig einen befremdeten Blick zu. Krumm hatte das Rauchen vor Jahrzehnten aufgegeben. Was hatte diese Zigarette um 9 Uhr morgens zu bedeuten? Kurz bevor Krumm uns am Gartentor der Wohnanlage abholte, warf er den Zigarettenstummel weg, verzog den Mund zu einem breiten Lächeln und begrüßte uns mit Handschlag. Wir folgten ihm durchs Treppenhaus in seine kleine Wohnung. Sie war überheizt, roch nach Kaffee und es gab einen großen Fernseher und ein gemustertes Sofa, auf das meine Kollegin und ich uns setzten. Wir nahmen die angebotenen Getränke nicht an. Mit leicht belegter Stimme erzählte Krumm uns davon, wie er die Wohnung gefunden hatte und wie es ihm nun in Freiheit ergehe. Meine Kollegin fragte nach der kleinen Katze, von der Krumm auch ihr am Telefon erzählt hatte. Kurz flackerte Krumms Glitzerblick auf. »Ach, die Katze hatte ich nur ganz kurz. Die habe ich wieder zurückgegeben. Sie hat die ganze Nacht miaut und wollte zurück zu ihrer Mutter.« Nach einer Dreiviertelstunde bedankten wir uns bei Krumm und verließen seine Wohnung. Wir riefen unsere Kollegen in der Sicherungsverwahrung und unsere Familien an, um ihnen mitzuteilen, dass wir Krumms Wohnung wohlbehalten verlassen hatten, und fühlten uns erleichtert. Pädophile Hochrisikofantasien. In der Sicherungsverwahrung gab es nicht nur Männer mit sadistischen oder Vergewaltigungsfantasien, sondern auch Täter, die Kinder sexuell missbraucht hatten. Deren deviante sexuelle Fantasie bestand darin, mit einem Kind Geschlechtsverkehr zu haben oder andere sexuelle Handlungen mit ihm vorzunehmen. Manche Täter waren dabei ausschließlich auf Jungen fixiert und andere auf Mädchen. Wie bereits beschrieben, reicht die bloße Fantasie, sexuelle Handlungen mit Kindern vorzunehmen, noch nicht aus, um tatsächlich als Hochrisikofantasie eingeordnet zu werden. Erst wenn die bildlichen Vorstellungen des Missbrauchs häufig in verschiedenen Situationen auftreten und der Betroffene verzerrte Glaubenssätze verinnerlicht hat oder einen Mangel an Empathie zeigt, gelten sie als solche. Daher sind Menschen mit Hochrisikofantasien häufig Psychopathen und Narzissten. Einer meiner pädophilen Klienten in der Sicherungsverwahrung war weder Narzisst noch Psychopath, wies aber einen starken Mangel an Empathie und verzerrte Glaubenssätze auf. Ich nenne ihn hier Niob. Er war kernpädophil, was bedeutete, dass er sich sexuell ausschließlich für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren interessierte und überhaupt kein sexuelles Interesse an Erwachsenen hatte. Dabei war er nur auf Mädchen ausgerichtet und stellte sich wiederholt und regelrecht dranghaft vor, mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben. Diese Fantasie wollte Niob in der Realität ausleben und begann, Mädchen seiner präferierten Altersgruppe auf Spielplätzen anzusprechen. Niob überredete seine Opfer zu einem Spiel mit einem eigens dafür entwickelten Würfel. Dieser zeigte nicht die Zahlen von 1 bis 6, sondern verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Küssen, Ausziehen, Streicheln, Geschlechtsverkehr. Manche Mädchen spielten zunächst mit, verweigerten sich dann aber bei Anweisungen, die ihnen unangenehm waren. Niob respektierte dies, wurde aber nach unzähligen erfolglosen Versuchen, Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen zu haben, immer frustrierter. Die reizvollste sexuelle Fantasie, die er sich immer wieder vorstellte und in die Tat umsetzen wollte, war der freiwillige Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen im Alter von 10 Jahren. Niob fand kein Kind, das sich darauf einließ, obwohl er es häufig probierte. Als erneut ein 9-jähriges Mädchen die auf dem Würfel beschriebene Handlung Geschlechtsverkehr ablehnte, setzte Niob seine Wünsche diesmal rücksichtslos durch und vergewaltigte das Kind. Diese Erfahrung war für ihn so befriedigend, dass er sie immer wieder erleben wollte. Innerhalb von einem Jahr vergewaltigte er 5 Mädchen im vorpubertären Alter, bis er schließlich als Täter identifiziert, festgenommen und verurteilt wurde. Neben den pädophilen sexuellen Fantasien hatte Niob auch verzerrte Glaubenssätze, die er in der Therapie preisgab. Er war der Ansicht, dass er den Mädchen keinen Schaden zufügte, solange er sie nicht körperlich verletzte. Über das Trauma, das er mit seinen Übergriffen bei den Kindern verursachte, hatte er sich keine Gedanken gemacht. Erst in der Psychotherapie begann er zu verstehen und auch gefühlsmäßig nachzuvollziehen, welches Leid er bei den Kindern und deren Familien erzeugt hatte. Er war einer der wenigen Untergebrachten, die regelmäßig Schmerzensgeld an ihre Opfer zahlten. Auch war ihm daran gelegen, nicht mehr strafrückfällig zu werden. Deswegen war er dazu bereit, seine Sexualität komplett aufzugeben. Er wollte in Freiheit leben, ohne Gefahr zu laufen, wieder ein neues Opfer zu schädigen. Da eine sexuelle Umorientierung auf erwachsene Frauen oder Männer bei Kernpädophilen nicht möglich ist, hilft nur die Herabsetzung des Sexualtriebs. Niob erklärte sich damit einverstanden, triebdämpfende Medikamente zur Verringerung der sexuellen Begierde einzunehmen. Wenn man sich sexuelle Fantasien als einen Film vorstellt, der mit 100% Bildschärfe und Helligkeit auf einer Kinoleinwand abgespielt wird, sorgen die triebdämpfenden Medikamente dafür, dass die Helligkeit und Schärfe des Films auf etwa 20% reduziert werden, sodass man kaum noch Lust hat, den Film zu sehen. Niob empfand die triebdämpfende Medikation als Erleichterung. Zum einen, weil er sich dadurch sicherer fühlte, dass er kein Kind mehr missbrauchen würde, und zum anderen, weil er seinen starken sexuellen Drang als Belastung erlebt hatte. Er erzählte mir, dass er mehrfach täglich masturbiert und dadurch kaum Zeit für Freizeitaktivitäten gehabt habe. Mithilfe der triebdämpfenden Medikation könne er sich sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit besser konzentrieren und Hobbys wie Puzzeln und Gartenarbeit nachgehen. Niobs Therapieaussichten waren auch deshalb vielversprechend, weil er nicht nur die Medikamente nahm, sondern auch gewillt war, seine sexuellen Hochrisikofantasien zu bearbeiten, indem er seine verzerrten Glaubenssätze auflöste und Empathie für seine Opfer entwickelte. Wäre Niob ein gewissenloser Psychopath gewesen, wäre eine Therapie wahrscheinlich erfolglos geblieben und hätte seine Gefährlichkeit nicht reduzieren können.